Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
Über Friedensarbeit und über Working in und on Konflikt, wie wir auch in den letzten Folgen versucht haben, das Thema ein bisschen zu vertiefen.
Wir haben über Sudan gesprochen, wir haben über die Ukraine gesprochen, zwei Länder, wo es akute kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Und heute geht es um ein weiteres, nämlich Myanmar.
Genau, dort können wir heute Laura Faludi begrüßen, die für die Kurve Wustro unterwegs ist. Hallo Laura.
Hallo und ich freue mich dann, mit euch sprechen zu können und hier zu sein.
Ja, wir uns auch. Wir müssen vorab noch einen kleinen Disclaimer machen. Du bist heute unsere einzige Gesprächspartnerin, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass die Situation in Myanmar durchaus delikat ist.
Wir haben versucht, eine weitere Gesprächspartnerin zu finden. Es war vielen aber doch zu heikel, tatsächlich über die Situation zu sprechen. Willst du kurz was dazu sagen, Laura?
Ja, eigentlich, das war für mich auch keine einfache Entscheidung, weil für ZFD und alle ZFD-Trägerorganisationen schon ganz wichtig ist, also hauptsächlich die Sicherheit von unserer Partnerorganisation vor Ort, weil zivilgesellschaftliche Organisationen schon gezielt beobachtet von der Regierung sind und auch viele von unseren Mitarbeitern, von unseren Partnern auch inhaftiert worden sind oder Haftgefahr haben. Deswegen müssen wir halt alles tun, dass wir sicherheitsschützen können. Genau. Und es ist manchmal schwierig, so ganz allgemein über Partnerorganisationen was zu sagen, dass es nicht erkennbar ist.
Und so werden wir das heute auch machen. Wir werden also keine konkreten Namen nennen. Wir werden darauf achten, dass das anonym ist und dass, was immer du erzählst, eher auf einer allgemeinen Ebene bleibt und zu niemandem zurückzuverfolgen ist.
Richtig. Also um es jetzt nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Also es geht im Prinzip um eine Art politischer Verfolgung von Zivilgesellschaft oder möglichen Personen. Okay. Also bevor wir ein bisschen tiefer auch in den Kontext und auf deine Arbeit eingehen, werden wir etwas noch über den Landeskontext erfahren. Dazu haben Lea Stromowski und Sophie Marie Ann eine Analyse vorbereitet.
Myanmar, ein stiller Krisenherd?
Der Konflikt im asiatischen Staat Myanmar wird vielfach als längster Bürgerkrieg der Welt bezeichnet. Seit mehr als 70 Jahren kommt es zwischen der Zentralarmee und ethnischen Minderheiten zu Gewalt. Ermordung, die Niederbrennung ganzer Wohngebiete und Bombenangriffe sind keine Seltenheit. Das Militär kämpft gegen die eigene Bevölkerung. Trotz allem ist die Situation medial kaum präsent. Ein vergessener Konflikt?
Myanmar, eine ehemalige britische Kolonie, erhielt 1948 die Unabhängigkeit. Anfängliche demokratische Strukturen wichen schnell einer Militärregierung. Seit 1962 wurde das Land ununterbrochen vom Militär geführt. Aufgrund wachsender Unzufriedenheit der Bevölkerung gewannen die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi und ihre Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, in den 80er Jahren an Popularität. Friedlich kämpften sie gegen die Vorherrschaft des Militärs.
Obwohl die NLD bei den Wahlen 1990 die Mehrheit erhielt, weigerte sich das Militärregime, die Macht abzugeben. Stattdessen wurden Proteste gewaltsam niedergeschlagen und Hausarrest über die Oppositionsführerin verhängt. Aung San Suu Kyi wurde nicht nur eine Symbolfigur des demokratischen Widerstands, sondern erhielt 1991 auch den Friedensnobelpreis.
Im Jahr 2003 sah sich das Militär aufgrund wachsender Proteste gezwungen, erneut Wahlen abzuhalten. Die Nationale Liga für Demokratie boykottierte die Wahl allerdings. Stattdessen erklärte die militärnahe Partei, die Solidaritäts- und Entwicklungspartei, kurz USDP, die Mehrheit erhalten zu haben. So wurde 2011 USDP-Parteimitglied Thein Sein Myanmars Präsident.
Im Jahr 2016 erhielt schließlich die NLD die absolute Mehrheit bei den Parlamentswahlen. Dennoch musste die Partei ein Viertel der Sitze an das Militär abtreten, welches sich damit weiterhin Einfluss sicherte. Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi führte die zivile Regierung als Staatsrätin an.
Ungefähr zeitgleich eskalierte die Gewalt in der westlichen Region Rakhine. Dort gründete sich die Befreiungsarmee der Rohingya. Die Rohingya sind sunnitische Muslime, die primär in Bangladesch und Myanmar leben. Ihre Geschichte ist von Massenvertreibungen und Diskriminierung geprägt. In Myanmar gingen Regierungstruppen und auch Teile der Bevölkerung gewaltsam gegen die Rohingya vor. Über 1 Million Menschen mussten fliehen, mehrheitlich in das benachbarte Bangladesch. Die Vereinten Nationen sprachen von einer ethnischen Säuberung.
Der 1. Februar 2021 war als Beginn einer neuen Legislaturperiode in Myanmar gedacht. Im Jahr zuvor hatte die NLD die Parlamentswahl für sich entschieden. Doch das Militär sprach von Wahlbetrug und putschte sich schließlich an die Macht. Landesweit wurde der Ausnahmezustand verhängt, Staatspräsident Win Min und zahlreiche NLD-Mitglieder inhaftiert.
Seitdem geht das Militär mit aller Härte gegen mögliche KritikerInnen vor. Im März des letzten Jahres löste das Militärregime die NLD und 40 weitere Parteien auf. Pressefreiheit gibt es praktisch nicht mehr. Trotz erheblicher Gefahren protestieren die Menschen weiter, organisieren Kundgebungen und Streiks. Neben der Konfliktlinie zwischen Militär und Zivilbevölkerung besteht zwischen der mehrheitlich buddhistischen Bevölkerung und der muslimischen Minderheit der Rohingya eine zweite Konfliktlinie. Die systematische Verfolgung der Rohingya begann bereits 1978. Damals vertrieb das Militärregime 250.000 Menschen. 4 Jahre später wurde ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz erlassen, welches nur 135 Ethnien anerkannte und die Rohingya praktisch staatenlos machte. Neben der Staatenlosigkeit war auch die Maßnahme, die Kinderzahl auf maximal 2 Kinder zu begrenzen, eine strukturelle Form der Diskriminierung der Rohingya.
Die auf Religion basierenden Konfliktlinien finden ihren Ursprung in der Kolonialzeit. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen BuddhistInnen und MuslimInnen begannen bereits nach der britischen Unabhängigkeit. Noch heute werden Minderheiten im ganzen Land unterdrückt. Christliche Gemeinschaften wie die sogenannten Karen im Südosten, die Kachin im Norden sowie die muslimischen Rohingya sind systematischen Diskriminierungen ausgesetzt.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag leitete vor 5 Jahren ein Vorermittlungsverfahren ein. Myanmar ist allerdings kein Vertragsstaat, weshalb Verbrechen im Land nicht hinreichend untersucht werden können. Eine Verurteilung der Verantwortlichen für diese Straftaten wird somit kaum möglich sein.
Die bestehenden Konfliktlinien zwischen Militär und Zivilbevölkerung einerseits sowie buddhistischen und muslimischen Gruppen andererseits prägen das Land. Diese parallelen Spannungsfelder erhöhen die Komplexität des Krisenherds Myanmar. Das zeigt sich beispielsweise an den 135 ethnisch basierten Gruppierungen, die gegen die Regierung kämpfen. Derzeit verschlechtert sich die Lage. Im ganzen Land entstehen immer mehr Kriegsschauplätze. Das Militär geht immer härter gegen Rebellengruppen vor und die Einführung der Wehrpflicht wird wahrscheinlich zu einer weiteren Eskalation des Konflikts beitragen. Doch wie können hier mögliche Lösungsansätze aussehen?
Das klingt auf jeden Fall komplex. Laura, hast du noch ein paar Elemente, die uns vielleicht Sachen erklären? Wenn nicht, frage ich auch nochmal gerne nach.
Ja, eigentlich schon. Also diese Spannung zwischen buddhistischer und muslimischer Bevölkerungsgruppen gab, auch sogar in Rakhine sehr stark, ist jetzt in der jetzigen Situation ist ein bisschen im Hintergrund geschoben wurde. Und eigentlich geht es eher um eine größere, so eine solidarische Kampfverhandlung gegen die so Militärbesetzung im Allgemeinen, wo halt auch muslimische Gruppen beteiligt sind. Also die letzte so Putschversuch, weil viele halt die jetzige Regierung als keine legitime Regierung ansehen, hat alle diese Gruppierungen eigentlich zusammengebracht. Und es gab auch eine Wahrnehmung von wie die Militär die gleiche Taktiken, die unterschiedliche Gruppen gegenüber eigentlich seit Ende 40er Jahre genutzt hat, bestimmte Gruppen auseinander auszuspielen. Deswegen diese sogenannte zweite Konfliktlinie zwischen unterschiedlichen religiösen, ethnischen Gruppen ist jetzt in dieser Konfliktlage nicht mehr so wichtig, würde ich sagen.
Weil alle gemeinsam gegen die Militärregierung sind im Moment.
Genau.
Mhm. Okay, aber so nochmal ganz grob runtergebrochen. Ja, wir haben ein Land, wo verschiedenste Ethnien zusammenleben und wir haben seit einer geraumer Zeit einfach eine Militärdiktatur, die generell versucht, alle zu unterdrücken. Und die unterschiedlichen Gruppen haben sich jetzt so ein bisschen vereinigt oder in ihrem Ziel, irgendwie gemeinsam gegen die Militärdiktatur anzukämpfen. Und die vielleicht unterschiedlichen Konfliktlinien, die es unter den Gruppen waren, die sind derzeit, sagen wir mal, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ist das so korrekt?
Ja, genau. Man kann das so sagen. Das ist nicht so so einfach und so ganz, ganz klar. Und es halt gilt nicht für hundertprozentig alle Gruppen, weil es schon, also mit diese 135 Minderheiten sehen können, dass es ein kompliziertes Land ist. Aber allgemein beschreibt es ja die Situation. Es gibt eine Annäherung an Zusammenarbeit.
Okay. Und wenn wir jetzt 135 verschiedene Gruppen haben, gibt es diese Vorstellung auch, sagen wir mal, dieses Landes als sich, also dass man so eine gemeinsame myanmesische oder burmesische Nation haben möchte?
Das ist eine gute und sehr schwierige Frage. Also ich denke, in Theorie schon. Es gibt ein so ein Anstreben für Föderalismus, ein föderalistische Myanmar. Aber wenn manchmal man in so in Details eingeht, das ist ein bisschen schwierig auszudröseln, was dann das in Praxis dann bedeutet. Und es gibt unterschiedliche ethnische Gruppen, unterschiedliche Organisationen, ethnische Organisationen, die diese Ethnien vertreten, die diese Zukunft ein bisschen unterschiedlich für sich vorstellen. Okay. Und es gibt einige, wo das halt stärker ist als beim anderen. Aber ja, manchmal hat man das Gefühl, dass nicht so ganz klar ist, was dann ein so ein Myanmar-Nation in der Zukunft ohne Militär bedeuten wird.
Okay, und wie können wir uns das auch ganz praktisch vorstellen? Also wir hatten ja auch schon ein bisschen im Vorgespräch, hast du uns einen kleinen Einblick gegeben. Man stellt sich jetzt so dieses Land als Block vor, aber es ist ja tatsächlich nicht mehr so, dass die Regierung tatsächlich auch die Gewalt über große Teile des Landes ausübt. Es gibt durchaus Regionen, wo einzelne Gruppierungen oder auch Rebellengruppen tatsächlich die Macht vor Ort haben. Wie äußert sich sowas? Also haben die dann auch ihr eigenes, Polizei oder eigenen Steuerkrankenhaussystem, alles. Also was zu so einem funktionierenden Gemeinwesen beiträgt, was für Einblicke hast du da?
Ja, so genau wie du sagst, und es ist nach Gruppierungen unterschiedlich, weil es gibt Konflikte, die schon seit Jahrzehnten laufen, also zum Beispiel mit der Karen oder mit den Kachin im Norden über 50, 60, 70 Jahren. Und es gibt tatsächlich Gebiete, die seit Jahrzehnten nicht unter Regierungskontrolle stehen. Ist egal, ob das eine NLD-Regierung oder eine Militärregierung war. Und das bedeutet natürlich, dass da in diese Gebiete so Parallelstrukturen aufgebaut wurden. Das bedeutet auch Schulen, das bedeutet auch Krankenhäuser, das bedeutet auch Verwaltung. Und nach dem Putsch ist ein System, das jetzt auch die neulich so befreite Gebiete von Myanmar auf ähnlicher Weise aufgebaut wurde, die halt nicht nur unbedingt ethnische Minderheitsgebiete sind, sondern zentrale Gebiete von Myanmar, die eigentlich solche Erfahrungen von vorher nicht haben. Also wir reden über so burmesische Kerngebiete, die auch halt unter die Parallelregierung von der NLD stehen, die halt die von den noch frei gebliebenen NLD-Parteimitglieder und alle andere ethnische Politiker besteht. und dann auch andere neulich befreite ethnische Gebiete, die halt vorher diese Strukturen nicht hatten. Genau, es ist eigentlich sehr wenige Gebiete von Myanmar, die noch unter Militärregierungskontrolle stehen, wenn man so sagen darf.
Okay, und wenn du das so einschätzen könntest, so wie hoch ist denn noch der prozentuelle Anteil, die noch von der Regierung tatsächlich effektiv kontrolliert
werden? Also ich denke, niemand kann das so sagen. Es gibt halt wahrscheinlich sehr so hoffnungsvolle Einschätzungen und so realistischere Einschätzungen. Ja, vielleicht so 30, 40, aber das sind halt...
Okay, aber man kann sich's ja dann ungefähr vorstellen. Genau. Ne? Und man kann sagen, auf so eine Art Kerngebiet, ich schätze mal ganz grob, die Hauptstadt zählt dazu.
Genau.
Da ist es noch.
Ja.
Und wie sieht es so aus, wenn du sagst, ne, es gibt diese Parallelstrukturen, wie funktioniert dann zum Beispiel auch, weißt du nicht, Stromversorgung oder die Abdeckung mit Gütern, also... Gibt es so Verkehr, den so verbindet? Wie kann ich mir das auch vorstellen?
Ja, das hängt auch natürlich davon ab, in welchem Teil vom Land wir sind. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt auch Grenzgebiete, die nicht unter Regierungskontrolle sind. Die hat natürlich Kontakt zu Nachbarländern haben. Und das hilft mit Zugang zu Konsumgüter, Zugang zu auch so Hilfe. Aber im Allgemeinen, man kann sagen, dass es gibt schon einen Mangel an sehr viele Konsumgüter. Es gibt auch einen Mangel an, oder einen Mangel an Strom und auch keine so 24 Stunden Internetversorgung und Stromversorgung gibt es auch nicht in viele Gebiete. Und dazu gehören auch Großstädte, also tatsächlich Yangon und Mandalay, auch die zweitgrößte Stadt. Es gibt teilweise nur paar Stunden pro Tag Strom und es gibt Gebiete, wo auch kaum Internet gibt.
Ja, über die Nachbarländer kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, was für eine Rolle die auch für die Kurve spielen. Wenn ich jetzt so höre und auch ein bisschen über Myanmar in letzter Zeit gelesen habe, dann gibt es ja so Zeitungsmeldungen, die auch von einem sehr absehbaren Ende der Militärregierung reden. Du hattest erwähnt, es gibt den Zusammenschluss oder das gemeinsame Bestreben der verschiedensten Akteure, ne, sich also dieser Regierung vielleicht auch ein Ende zu setzen. Wie schätzt du das ein? Also besteht der Fall der Militärjunta kurz bevor? Kann sich das noch lange hinziehen? Wie ist deine Einschätzung?
Das ist eine andere schwierige Frage, aber die Leute sind tatsächlich sehr hoffnungsvoll, hoffnungsvoller als vielleicht noch vor einem Jahr, weil eigentlich seit Ende 2023, also Oktober, November, läuft so eine größere Offensive, die halt auch nicht mehr Aufmerksamkeit in so internationale Berichterstattung bekommen hat.
Ja, es gibt zu viele Konflikte parallel.
Genau, leider.
Ja.
Und halt, es gibt einige, die halt näher an Europa und unser Verständnis so lagen. Diese Offensive, wo halt mehrere von diesen ethnischen Gruppen, auch die so burmesische so Selbstverteidigungsgruppen, sich zusammengeschlossen haben und haben auch tatsächlich bedeutungsvolle Gewinne gehabt, die letzte Zeit auch auf der chinesischen Grenze. Damit ist die Motivation von den Menschen, auch die Bewegung zu unterstützen, auch friedlich, größer geworden. Auch und andere ethnische Gruppen kämpfen jetzt auch mit, die bisher ein bisschen eher neutral standen. Das hat dann sehr viel Hoffnung gebracht. Und letztens gab es auch eine Äußerung von der Teil der Regierung, die Durchsetzung von dem Gesetz für Wehrpflicht. Also es gibt ein Wehrpflichtgesetz und das gab, aber nie umgesetzt wurde. Und jetzt wurde das gesagt, dass es umgesetzt wird. Und obwohl das halt eine sehr große Panik gefordert hat, es kann auch ein Zeichen davon sein, dass die Regierung tatsächlich schwacher und schwacher wird, weil das hat das Gefühl von, wie kann man das gut sagen, ein bisschen so, also ein letztes Versuch noch.
Letztes Aufbäumen.
Letztes Aufbäumen, genau.
Also es würde heißen, sie dürfen Personen zwangsverpflichten und in die Armee einziehen. Okay.
Ja, vielen Dank für das Skizzieren so von der sehr komplizierten, komplexen Gesamtlage und wie sich das für dich und die Menschen in Myanmar darstellt im Moment. Wir würden jetzt mal zu eurer konkreten Arbeit übergehen, was ihr in diesem Kontext überhaupt tun könnt. Und vielleicht sagst du noch mal was allgemein zu den Schwerpunktthemen von Kurve Vustro in Myanmar.
Ja, also wenn man Kurve kennt, also Kurve als Organisation kommt halt aus dem...
Wir kennen sie ein bisschen, Laura. Wir hatten über Nordmazedonien schon mal gesprochen und da ging es auch schwerpunktmäßig zum Beispiel um das Thema Friedensbildung und Unterstützung von Bewegungen.
Genau, also Kurve als Organisation hat bestimmte Schwerpunkte, genau im Bereich Bewegungsarbeit und gewaltfreie Aktionen und Schwerpunkt Friedensbildung, auch zum Beispiel wie in Westbalkan-Regionen, die sind auch die Schwerpunkte tatsächlich, die Kurve auch in Myanmar hatte. Also wir hatten im Bereich Friedensbildung, Großteil in Friedensbildung und in Menschenrechtsarbeit gearbeitet.
Und wie sah das jetzt vor dem Putsch genau aus, diese Arbeit? Was konntet ihr da machen? Was habt ihr getan?
Also vor dem Putsch gab es auch Covid. Also das hatte hat die Situation auch schon ein bisschen geändert und eigentlich einige Strukturen bleiben so ähnlich wie davor. Also dass es halt sehr viel online und aus der Ferne gemacht wurde. Das ist was, was wir schon beim Covid sozusagen geübt haben. Aber ja, das klar, das ist schon eine interessante Frage. Man arbeitet zum Frieden innerhalb von einem Bürgerkrieg. Und was
und der eskaliert ja sogar noch, während man das so arbeitet.
Und was kann man dann mit so Frieden und Gewaltfreiheit da machen? Ist manchmal schwer zu erklären. Aber tatsächlich bleiben die Schwerpunkte. Was ändert sich, ist ein Ansatz und natürlich, es gibt bestimmte Einschränkungen technisch sowie physisch sowie auch Interesse an bestimmte Themen, die Ansätze, die Herangehensweise ein bisschen ändern und wie wir arbeiten. Aber die Kerninteresse und so die Kernwerte haben sich nicht geändert und das bedeutet also, wie gesagt, viel online oder viel zum Beispiel auch außerhalb im Myanmar-Kontext. Außerhalb bedeutet Thailand hauptsächlich, wo auch viele, viele Menschen von diesen so gefährdeten Gruppen auch jetzt neu temporäre Heimat gefunden haben. Also wie auch vor eigentlich 2011, wo halt das Land sich ein bisschen geöffnet hat. Also diese Strukturen gaben schon auch vorher, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen, viele Pro-Demokratie, Bewegungen eigentlich aus Thailand ausgearbeitet haben.
Das ist jetzt auch die aktuelle Situation. Also ihr als Kurve-MitarbeiterInnen, aber auch viele Partnerorganisationen sind derzeit in Thailand.
Genau.
Und arbeiten von dort aus? Oder gibt es auch Gruppen und Organisationen, die weiterhin versuchen, trotz der, du hast ja am Anfang die große Bedrohungssituation geschildert und auch die große Unsicherheit, die es dennoch versuchen, vor Ort in Myanmar etwas zu bewegen.
Genau, also es gibt eigentlich Beispiele für beide Situationen. Es gibt einige Organisationen oder teilweise Mitarbeiter von Organisationen, die noch vor Ort sind und andere, die auch über die Grenze oder grenzübergreifend arbeiten. Manchmal auch Thailand, aber auch aus Mizoram auf der indischen Grenze zum Beispiel.
Und ihr als Kurve benennt auch nicht mehr eure Partner? Das ist nirgendwo zu finden. Ne? Wie heißen diese Gruppierungen, mit denen ihr arbeitet, aus Sicherheitsgründen? Was sind denn die Arbeitsgebiete, wo ihr tätig sein könnt?
Also wir organisieren weiterhin sehr viel Aktivitäten im Bereich so Kapazitätenaufbau.
Das heißt zum Beispiel?
Das heißt zum Beispiel Trainings zu bestimmten Themen im Bereich Menschenrechte auch, aber auch Konflikttransformation. Aber es gibt auch so andere Themen, die relativ neu sind. Zum Beispiel psychosoziale Unterstützung im Allgemeinen und auch besonders für Leute, die im Bereich Zivilgesellschaft, also im zivilgesellschaftlichen Arbeit leisten oder im Aktivismus tätig sind. Im Allgemeinen, die Konfliktsituation ist bekannt, dass psychosoziale Unterstützung wichtig ist. Aktivisten sind eine schwierige Gruppe, wenn es um Kümmern um sich so geht. Also es geht immer Arbeit.
Die wollen halt was bewegen.
Genau, also was bewegen ja. Und andere Leute unterstützen. Aber das kann dann sehr schnell zu Burnout, das kann sehr schnell zu alle möglichen Krankheiten, Schwierigkeiten führen und dafür versuchen auch Ansichten auch in die Arbeit reinzubringen, dass es ein Kernanteil von Bewegungsarbeit ist, dass man die Arbeit weitermachen kann.
Selber stabil ist. Und beide Sachen, also sowohl jetzt diese Trainings und Fortbildung zu Themen als auch die psychosoziale Unterstützung, macht ihr hauptsächlich in Online-Formaten, habe ich das richtig verstanden?
Genau, hauptsächlich. Also das hängt natürlich also von Partnerorganisation an, weil das leisten wir halt auch nicht nur direkt, also selbst, sondern das ist auch Teil von der Arbeit einiger Partner und es hängt natürlich auch von ihren Umständen und ihrer Risikoeinschätzung, wie die diese Veranstaltungen organisieren.
Und wahrscheinlich zusätzlich auch von diesen ganzen pragmatischen Themen, wie gibt es überhaupt Strom und Internet, was du ja auch schon erwähnt hast. Und seit ihr jetzt von Thailand aus arbeitet, sind ja noch ein paar weitere Partnerorganisationen, nämlich thailändische, auch hinzugekommen. Wie bringen die sich denn ein?
Ja, tatsächlich sind alle unser neue Partner, also die thailändische Partner, sind thailändische Organisationen, die etwas mit Myanmar zu tun haben. Also entweder arbeiten die mit Flüchtlingen, mit sogenannten, wie sagen wir auf Englisch, so Newcomers. Man versucht dann ein bisschen die alte Flüchtlinge, die in die etablierte Flüchtlingslager auf der Thai-Myanmar-Grenze leben, von den...
Die vielleicht schon seit Jahrzehnten dort sind.
Genau, ein bisschen von den nach 21 angekommenen Menschen ein bisschen zu unterscheiden. Also mit dieser Gruppierung arbeiten oder grenzübergreifend oder regional, also dass die irgendeine Beziehung zu Myanmar haben. Genau, also wir sind in Thailand mit thailändischer Organisation in Kooperation, aber nicht zu thailändischen Themen sozusagen.
Mhm. Und deine persönlichen Aufgaben in dem Ganzen, was sind diese? Vielleicht kannst du auch mal beispielhaft erzählen, wie sah deine letzte Arbeitswoche aus? Was hast du da gemacht?
Also meine letzte Woche war Urlaub, aber meine letzte Arbeitswoche.
Ja, das wissen wir. Schöne Zeit übrigens in Neuseeland.
Die letzte Arbeitswoche war eigentlich nicht so unglaublich interessant, weil wir haben jetzt gerade, es ist halt Ende, also Anfang des Jahres ist immer so Berichtsschreibung von letztes Jahr und dann
Ach ja,
Planung.
Das kenn ich.
Genau.
Aber die Planung ist natürlich auch etwas herausfordernd in so einer Gesamtsituation, ne?
Genau. Also was halt jetzt ganz anders ist, also im normalen ZFD-Programm, also würden wir dann mindestens für 3 Jahre mal was planen. Und seit dem Putsch eigentlich Planung ist für 1 Jahr. Und das ist auch ein bisschen provisorisch. Und mal gucken, ob wir das dann alles umsetzen können, was wir geplant haben. Und gerade mit diesem Gesetz ist schon auch eine neue so ein Risikoelement in unsere Planung reingekommen, dass das Planung schon gemacht wurde. Wir haben das alles so zusammengeschrieben, das machen wir jetzt dieses Jahr. Und dann 1-2 Wochen später kam die Aussage, okay, Conscription Law. Und
was heißt das genau? Du hast es, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Also wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass jetzt eigentlich Ausreise oder halt dass die Regierung jetzt versucht, alle Männer zwischen 18 und 35 und Frauen zwischen 18 und 27 eigentlich zum Militärdienst einzurufen. Genau.
Okay.
Und Ausreise aus dem Land würde dann damit irgendwie, also als...
verhindert.
Genau. Weil wenn man das halt nicht gemacht hat, darf man das Land nicht verlassen. Genau wie im Fall von Männern in der Ukraine war es auch ähnlich, denke ich. Und für Leute, die zum Beispiel zu Veranstaltungen nach Thailand gehen würden oder überhaupt sich im Land bewegen wollen, wäre das dann sehr, sehr schwierig oder halt praktisch unmöglich.
Aber es gilt für Frauen und Männer?
Genau, es gilt für Frauen und Männer, es ist unterschiedliche, so ein Alter.
Ja. Gut, ja, vielen Dank auch für den Ausblick oder Einblick nochmal in, wie plant man überhaupt in so einer Gesamtsituation und wie erhält man sich die Flexibilität, um auf die sich ständig verändernden Umstände trotzdem reagieren zu können.
Zum Abschluss stellen wir normalerweise die drei klassischen Fragen. Die sind gerade in den letzten Kontexten natürlich immer ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir vielleicht eine Frage plus Zusatzfrage. Erstmal, was wünschst du dir für eure zukünftige Arbeit?
Ja, das ist einfach. Denke ich, dass wir wieder aus Myanmar ausarbeiten können. Und das gilt natürlich nicht nur für mich und nicht nur für ZFD-Fachkräfte, sondern für alle unsere Partner und für die Menschen, die mit denen arbeiten, dass die ohne Haftgefahr, ohne Sicherheitsrisiken wieder im Land sein können und dann für diese föderale Zukunft, was dann vorgestellt wird, zusammenarbeiten können.
Okay. Und um jetzt vielleicht
was
doch...
Was die Zusatzfrage ist.
Zusatzfrage, vielleicht wären es sogar zwei.
Bonusfrage.
Genau. Es gibt aber nichts zu gewinnen. Nein, also Myanmar, wäre jetzt nochmal für mich interessant zu wissen, warum oder was ist, was du an Myanmar magst oder was du...
Was dich an Myanmar fasziniert?
Ja, vielleicht ist es eine Klischee-Antwort, aber tatsächlich...
Wir sind offen für Klischees, Laura.
Also tatsächlich die Menschen, es ist halt richtig schwer, in Worte zu fassen, aber diese richtig so die Kampfbereitschaft, die Leidenschaft, dass die Menschen für ein Land haben und für ein Land, das irgendwann mal friedlich wird. Auch in Situationen, wo ich denke, anders, dass es sehr hoffnungslos aussieht. Oder die Leute, das halt lange, hätten das lang aufgegeben, die arbeiten weiter und machen das weiter. Und das finde ich immer eine sehr, sehr große Inspiration. Und ja, ich fühle mich sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank an dich, Laura.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.